ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Reg dich nicht immer so auf. Das ist ein Satz, den viele von uns kennen. Wir wollen über mehr Gelassenheit im Alltag sprechen und wie uns das gelingt. Herzlich willkommen, Professor Manfred Schildlowski.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sie sind Professor für medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie am Uniklinikum Essen, langer Titel. Und so ein Satz, reg dich nicht immer so auf. Hilft der oder macht der es womöglich noch schlimmer?
Der Titel, meinen Sie, ob der das schlimmer macht?
Naja, wenn Ihnen jemand sagt, reg dich nicht so auf, kann ja sein, dass Sie dann sich erstmal richtig aufregen oder beruhigen Sie sich dann gleich?
Nein, ich denke, ich nehme das eher so als Hinweis, dass ich mich dann so ein bisschen beruhige, ne? Und dann so ein bisschen gelassener in die, wie auch immer, Interaktion einzusteigen, ne? Ja.
Können Sie mal beschreiben, was überhaupt bei uns körperlich passiert, wenn wir uns aufregen? Das sind ja unterschiedliche Prozesse, ne?
Das sind unterschiedliche Prozesse, die ausgelöst werden tatsächlich von unserem Gehirn. Das verarbeitet die Signale und leitet das dann weiter an die Instanzen, wie den sogenannten Hypothalamus, der dann tatsächlich diese Körperreaktion ausmacht. Und da gibt es eine ganze Menge von Körperreaktionen. Beispielsweise steigt der Blutdruck, die Herzfrequenz steigt an, es werden ganz viele Hormone ausgeschüttet, insbesondere das Adrenalin als Stresshormon, das da einfach diese Herz-Kreislauf-Funktion dann anregt. Dann gibt es, wenn man das länger andauert, dann gibt es die Ausschüttung von Cortisol, auch ein Stresshormon, das viele andere Körperfunktionen dann einfach beeinflusst auch.
Haben wir alles schon mal gehört, Hypothalamus sitzt irgendwo im Gehirn, also da geht's dann los, da ist der Aufregeransatz oder wo sitzt
der? Nein, der Aufregeransatz geht im Prinzip schon viel früher los, der geht sozusagen im präfrontalen Kortex, da wo das Denken stattfindet und da werden die Signale verarbeitet, das wird dann weitergeleitet an die Hirnareale, wo die Emotionen entstehen, wie das limbische System und da insbesondere die Amygdala und von da wird es dann weitergeleitet an diesen Hypothalamus, der dann sozusagen die Verbindung darstellt zwischen unserem Gehirn und den Körperprozessen.
Da ist also ganz schön viel los, wenn wir uns aufregen im Körper.
Viel Wind da oben, ja.
Können Sie das mal einordnen, das Thema generell? Lässt sich das wissenschaftlich klären, ob wir uns mehr aufregen als früher?
Oh, das ist eine wichtige Frage. Das wird viel diskutiert. Wir können eigentlich nur von den sozusagen Sekundäreffekten ausgehen, weil der Anteil an Verhaltensänderungen beziehungsweise an psychologischen Veränderungen, die eben zu einer Arbeitsunfähigkeit führen, und das ist ja das, was von den Krankenkassen gut nachgehalten wird, da sehen wir einfach einen Anstieg in den letzten 5 bis 10 Jahren exponentiell fast, dass diese Arbeitsunfähigkeitstage einfach ansteigen aufgrund der psychischen Belastung. Das sind unterschiedliche Verhaltensstörungen, das ist Stress gehört dazu, Ängste gehören dazu, depressive Erkrankungen, und das ist eigentlich der Indikator, der zeigt, dass irgendwas sich verändert hat die letzten 10, 15 Jahre.
Lässt sich das ausmachen, was das ist? Denn auf der anderen Seite könnte man ja argumentieren, Mensch, uns geht's doch so gut wie nie.
Das ist richtig. Und vor 30, 40, 50 Jahren hatten die Menschen auch Belastungen. Ich kann mich erinnern an bestimmte Faktoren wie Tschernobyl beispielsweise. Hat eine ganze Menge Unruhe in der Bevölkerung verbracht, eine ganze Menge Stress ausgelöst. Aber was sich verändert hat in den letzten 10, 15 Jahren, ist die Informationsflut und die Dichte an Informationen, die Schnelligkeit an Informationen, die wir verarbeiten müssen. Und das sind ja zum großen Teil nicht nur positive Informationen, sondern tatsächlich auch negative Informationen. Denken Sie an die Kriege, die wir in Europa haben, hier in der Ukraine beispielsweise, der Konflikt im Iran jetzt, das sind alles im Hintergrund wirkende Stressoren, die uns natürlich alle irgendwo auch im Hinterkopf sozusagen belasten auch.
Gibt es denn eigentlich die Formel, um sich nicht aufzuregen?
Ich glaube nicht, das ist, weil das individuell viel zu unterschiedlich ist. Ne? Für den einen gibt es sozusagen Atemtechniken oder Entspannungsübungen und der andere sagt, damit kann ich gar nichts anfangen, sondern benutzt andere Techniken, eher sogenannte kognitive Techniken, also bestimmte Sprüche, die ihm helfen, tatsächlich auf dem Boden, auf dem Teppich zu bleiben.
Ja, manche brauchen ein Mantra, um sich dann wieder runterzubringen. Ne?
Genau.
Also kann denn, andersrum gefragt, kann Aufregung für irgendetwas im Körper gut sein?
Naja, wir haben das lange und vielfältig untersucht. Akute Aufregung, die kann tatsächlich manchmal ganz gut sein im Körper, weil es einfach beispielsweise das Immunsystem in so eine Hab-8-Stellung bringt. Das sind ganz alte evolutionsbiologische Prozesse. Wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, kommt es zu einer Aktivierung von körpereigenen Abwehrsystemen. Das ist insbesondere sind das erste Abwehrsystem, das wichtig ist gegen eindringende Pathogene und so weiter. Das, wenn die Aufregung abflaut, dann beruhigt sich auch die Immunabwehr beispielsweise.
Pathogene, wieder, ne? Muss ich nachfragen, sind was?
Das sind Viren, Bakterien beispielsweise.
Ah, okay, ne? Ja. Und sprechen Sie damit das an, was man immer gesagt hat, ja, es gibt auf der einen Seite den positiven Stress und auf der anderen Seite den negativen Stress. Gilt das noch so?
So, davon haben wir uns in der Wissenschaft lange schon verabschiedet. Ne? Weil wir einfach gemerkt haben, was für den einen positiver Stress ist, ist für den anderen ganz fürchterlich und umgekehrt. Wir haben das beispielsweise bei Sportfallschirmspringern untersucht, bei sogenannten Tandem-Fallschirmspringern. Die einen sind da jubelnd aus dem Flugzeug gesprungen und die anderen waren wirklich totenbleich vor Todesangst. Die Situation war die gleiche, nur die Bewertung dieser Situation. Der eine fand es total toll, der andere fürchterlich irgendwie, die ist unterschiedlich.
Sie haben jetzt ein ganzes Buch geschrieben, Reg dich ab. Warum war es Ihnen wichtig, nicht nur in der alltäglichen Praxis darüber aufzuklären, sondern wirklich dann auch ein Buch zu machen?
Ja, weil ich gemerkt habe in meiner täglichen Arbeit mit Patientinnen und Patienten, dass das allgemeingültige Mechanismen sind, die da wirken. Also nicht nur bei Menschen, die unter Angststörungen oder unter Depressionen leiden, sondern auch bei mir selber beispielsweise, bei meinen Freunden, bei meinen Bekannten. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass das allgemeingültige Prozesse sind und Mechanismen sind, die da wirken. Und uns war es wichtig, das mal zusammenzufassen, um uns so ein bisschen verständlich aufzubereiten.
Ja, und Sie erklären da, dass es um Aufregungsmuster geht. Und die wollen wir ablegen, um das Leben dann auch wirklich zu genießen. Aber gibt es da so typische Aufregungsmuster, in die sich dann vielleicht auch was kategorisieren lässt?
Ja, das gibt es schon, aber auf der anderen Seite sind diese Muster natürlich auf der anderen Seite immer auch abhängig von der eigenen Biografie. Also was ich gelernt habe, also nicht ich lerne ja nicht nur Vokabeln oder ja, bestimmte Techniken, sondern ich lerne auch Muster, auch Interpretationsmuster und Wertemuster. Und daraus entsteht mein Wertekoordinatensystem. Und daraus wieder aufbauend entstehen solche Verhaltensmuster in bestimmten belastenden Situationen, wie ich dann reagiere.
Und Sie gehen das in einigen Schritten an, wie man eben der Aufregung begegnen kann. Was wäre Schritt Nummer 1?
Schritt Nummer 1 ist überhaupt erstmal diese Muster zu erkennen, zu sensibilisieren, dass ich ein bestimmtes Muster habe, in bestimmten belastenden Situationen eben aufgeregt zu reagieren. Und wenn mir das nicht gefällt und ich möchte das nicht und ich merke, das geht an meine eigene Lebensqualität, dann ist das der erste wichtige Schritt, das zu erkennen und zu analysieren, wann rege ich mich auf, wie ist denn eine Situation, wenn viele Menschen durcheinander sprechen, wenn das unstrukturiert ist beispielsweise, wenn ich selber angegriffen werde und Kritik an mir geäußert wird, dass ich das dann erkenne und dann auch die Körperreaktion und meine Gedanken und meine Gefühle auch wahrnehme erstmal, weil das ist der erste Schritt, um irgendwas zu verändern.
Also Schritt Nummer 1 ist erstmal, sich selbst zu erforschen, erstmal ganz viel beobachten wahrscheinlich dann.
Genau, und wenn das nicht hilft, das Beobachten, tatsächlich sich auch mal hinsetzen und die Sachen schriftlich fixieren, also aufschreiben einfach.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Stress, Aufregung und wilden Gefühlsausbrüchen. Vielleicht können Sie uns einfach mal erklären, was Stress denn ganz konkret mit uns macht. Stichwort, das ist nachzulesen im Buch, transaktionales Stressmodell. Wie lässt sich das in einfachen Worten erklären?
Ja, das ist ein Modell, ein Konzept, das in den 70er, 80er Jahren mal entwickelt worden ist von Kolleginnen aus Stanford und in den USA. Im Prinzip besagt das, dass jeder hat ein Filtersystem im Kopf, durch den wir eben über das wir äußere Einflüsse und Reize einfach filtern. Ganz entscheidend ist das zweite Filter, das ist das sogenannte zweite Bewertungssystem. Wenn irgendwo eine stressige Situation auftritt, dann checke ich in diesem Filter tatsächlich ab, welche Möglichkeiten und Fähigkeiten habe ich, mit diesen Belastungen umzugehen. Und dann kommt es im Rahmen einer neuen Bewertung dazu, dass ich entweder der Meinung bin, oh, damit komme ich klar, das kriege ich irgendwie hin, das ist zwar ein bisschen blöd, aber das schaffe ich irgendwie. Dann geht das eher in Richtung Herausforderung, dann kriegt das einen herausfordernden Charakter, was eben weniger Stress bedeutet. Komme ich aber zu der Überzeugung, ich schaffe das nicht, ich habe die möglichen Ressourcen nicht, ich kriege das nicht hin, habe ich noch nie gemacht, sowas, dann geht das eher in der Neubewertung in Richtung Bedrohung und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch in so einer wirklich intensiveren Stressreaktion mündet.
Lässt sich also vielleicht so zusammenfassen, dass wir mit Stress so umgehen, wie wir einzelne Situationen bewerten. Ob es eine Herausforderung ist, das wäre eher positiv, oder als Bedrohung vielleicht, das wäre dann negativ, das wäre der Stress.
Ganz genau. Beziehungsweise auch im Alltag ist es nie eindeutig abzuklären. Ist es nur in Richtung Bedrohung? Klar, solche Situationen gibt es auch. Oder nur in Richtung Herausforderung. Oft ist es so eine Mischung, wo das eine oder das andere überwiegt. Ne?
Deswegen macht es das wahrscheinlich manchmal gar nicht so einfach zu erkennen. Und deswegen dieses wichtige Beobachten in sich hineinhören. Das war ja Schritt Nummer 1. Jetzt also dann Schritt Nummer 2 wäre was?
Ja, Schritt Nummer 2 wäre das, dann zu gucken, was kann ich tatsächlich ändern? Kann ich an der Situation beispielsweise was ändern? Dann ist das gut, dann versuche ich da was zu drehen. Kann ich vielleicht auch, wir nennen das stressinkompatible Aktivitäten machen, wie beispielsweise, tut mir das gut, dann, wenn ich abends dann 3-mal oder 4-mal die Woche laufen gehe, ja, oder Sport mache, oder eben eine Entspannungsübung einübe beispielsweise. Und die dritte Möglichkeit ist das tatsächlich, und das ist eher die psychologische Möglichkeit, an diesen sogenannten kognitiven Werkzeugen, also an den Gedanken, an meiner Einstellung und Wahrnehmung zu dieser Situation zu arbeiten.
Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil das ein ganzer Prozess ist, oder?
Das ist ein längerfristiger Prozess, und das ist so eine, sagen wir, Take-Home-Message aus diesem Buch tatsächlich, dass wir versuchen, darauf hinzuweisen, das funktioniert gut, ja, wunderbar, aber es ist ein Trainingsprozess, es ist ein Lernprozess. Ja, das hat nichts mit positivem Denken zu tun, weil das funktioniert vielleicht mal kurzfristig, aber längerfristig zeigt das keine Wirkung, sondern man muss es üben.
Da muss man wahrscheinlich auch ganz klar differenzieren. Also dieses positive Denken, das kann ja dann auch in eine falsche Richtung gehen, wenn man dann versucht, sich alles schön zu reden. Manchmal sind Situationen einfach Mist, und das dann auch sagen zu können, aber dennoch daran zu arbeiten. Also wie differenzieren Sie da?
Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Kollege von mir, der hat mal ein Buch geschrieben, Positives Denken macht krank, weil er genau dagegen angehen wollte. Der sagte, ja, im Prinzip habt ihr recht, man muss, aber wenn man alles sich schönredet und so weiter, funktioniert das nicht, sondern verschlimmert eigentlich die Symptome noch. Ne?
Und wie setzt man also ganz konkret an? Erstmal dieses Bewerten ist wichtig, und dann, Sie warnen dann quasi auch im Buch und sagen, ja Leute, nicht enttäuscht sein, sondern es dauert einfach, und das kann halt auch Wochen dauern.
Es kann Wochen und Monate dauern und vielleicht sogar noch länger. Und ich vergleiche das immer mit einem sportlichen Training, mit einem Techniktraining. Wenn ich zum Beispiel Tennis spiele und möchte einen neuen Aufschlag lernen, dann hole ich mir auch erstmal einen Trainer, der guckt sich das an und übt mit einem beispielsweise einfach nur, dass die Hand irgendwie früher oder später dann abknickt. Ja? Und das muss man immer wieder üben. Erstmal ohne Schläger, dann mit Schläger, dann nur mit dem Ball und so weiter. Weil diese Bewegung macht ja nicht das Handgelenk, sondern die findet statt in unserem Gehirn. Und diese alten Muster in unserem Gehirn, die müssen überschrieben werden. Und das funktioniert nur durch permanentes Training. Und so ähnlich funktioniert dieses, in Anführungsstrichen, Psychotraining auch.
Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, ja, es geht darum, dann solche Erfahrungen zu überschreiben. Aber da müssten wir ja auch dann diese Erfahrung vergessen. Wie funktioniert das?
Oh, das ist eine gute Frage. Wie Lernen funktioniert, haben wir in der Wissenschaft eigentlich schon ganz recht gut verstanden, bis auf die molekulare Ebene. Die Schwierigkeit besteht darin immer noch zu verstehen, wie Vergessen funktioniert. Was wir bisher sehen, ist, dass es ein sehr komplizierter Prozess ist. Es ist nicht einfach so, wie als wenn man beim Computer die Löschen-Alles-Taste drückt, dass alles weg ist, sondern es wird tatsächlich durch die neuen Erfahrungen überschrieben. Und das erfordert einfach diesen Trainingsprozess, bis das funktioniert.
Es heißt ja auch im Grunde, der Körper speichert alles. Also umso schwieriger wird es wahrscheinlich dann sein, Dinge zu überschreiben.
Genau das ist das Problem. Man kennt das aus von dem alten Experiment von Ivan Petrovich Pavlov, der die Glocke geläutet hat, immer wenn er Futter präsentiert hat beim Hund. Der Hund fing an zu speicheln. Das funktioniert gut. Wenn man die Glocke nicht mehr läutet, dann hört der Speichelfluss auf und verschwindet ganz. Aber wenn man dann 2 Wochen später auf einmal wieder die Glocke läutet, dann fängt der Hund wieder an zu speicheln. Das bedeutet, dass das Gelernte nicht vergessen ist, sondern wirklich immer noch abgespeichert ist. Und das zu überschreiben, ist möglich, aber erfordert eben diesen Trainingsprozess, diesen
Übungsprozess. Da mischen sich auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer ein und überlegen, wie sowas gelingen kann. Aus Mannheim zum Beispiel schreibt uns Stefan Bartmann per Mail ins Studio, und er sagt, ja, führt denn nicht die Stärkung des Positiven nicht automatisch dann zu mehr Gelassenheit? Wäre das eine Strategie?
Das ist sicherlich eine Strategie, genau. Und eine Strategie ist ja auch die, sich mal hinzusetzen und mal für eine bestimmte Situation alle Gedanken aufzuschreiben und mal so ein bisschen zu teilen. Was sind die Gedanken, die da sind, die eher negativ sind, die mir einfach mehr Stress verursachen? Und gibt es dann nämlich auch eine Liste mit Gedanken, die positiv sind, die mir helfen, mit dieser Anforderungssituation oder Stresssituation vielleicht sogar besser klarzukommen und mehr Gelassenheit zu induzieren?
Ne? Das klingt jetzt in der Theorie natürlich sehr gut, aber wenn die Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen und die sind halt total gestresst und genervt von Dingen und Sie erzählen Ihnen sowas und sollen dann in so einer Situation so vorgehen, wenn dann irgendwie die Zündschnur so kurz ist, dann wird sich kaum jemand hinsetzen und was aufschreiben wollen.
Ja, das ist doch schon dann eine wichtige Übung tatsächlich, wo wir versuchen, die Patienten da wirklich zu motivieren, das zu machen, um überhaupt erstmal Klarheit zu schaffen, was ist gut, was ist schlecht, um dann eben den Fokus auf die positiven Gedanken zu leiten, um dann auch zu erklären, guck mal, diese Gedanken, wenn du so diese Sache bewertest, hilft dir das Ganze mehr als in Richtung Herausforderung zu gehen und dieser Bedrohungscharakter, der wird dann reduziert.
Sie beschreiben ja einige Beispiele aus Ihrem Alltag. Vielleicht können Sie uns eins direkt mal rausnehmen, wo Sie vielleicht anfangs auch noch dachten, oh je, schwieriger Fall, aber es ging dann gut.
Ja, natürlich gibt es das. Aber vielleicht ein Beispiel von mir selber auch. Ich habe vor kurzem neues Kniegelenk bekommen und mein Orthopäde hat gesagt, du musst einfach laufen, du musst. Jetzt war ich mit meiner Gattin in Venedig, es war 33 Grad, viele Menschen da, mein Kniegelenk hat wehgetan, ich hatte das falsche T-Shirt an, ich habe geschwitzt irgendwo und ich war kurz davor, wirklich zu schlechte Laune zu kriegen und so und habe mich dann daran erinnert, was mein Orthopäde gesagt hat, du musst trainieren. Und ich habe das dann versucht umzubewerten und habe gesagt, okay, das ist jetzt ein Training unter erschwerten Bedingungen. Und schon hat das Kniegelenk weiter wehgetan. Ja, es war weiter warm, aber ich habe keine schlechte Laune gekriegt, sondern habe das als Herausforderung gesehen und als Trainingscharakter interpretiert.
Warum regen wir uns abends häufiger auf als morgens? Professor Manfred Schädlowski, Sie haben eine Erklärung dafür. Warum ist das so?
Ja, weil am Morgen, wenn wir aufwachen, natürlich in der Nacht ganz viel im Gehirn passiert. Da werden viele, viele Eindrücke, die wir tagsüber gesammelt haben, verarbeitet, sodass das dann sozusagen so frisch sozusagen in den Tag geht. Am Ende des Tages haben wir ganz viele Eindrücke, ganz viele Situationen gesammelt, die uns vielleicht auch ärgern, die uns aufgeregt machen. Und dann ist natürlich das Aktivierungsniveau, das Stressniveau eben am Abend in der Regel wesentlich höher als morgens früh. Und dann reichen kleine sozusagen Aufreger, kleine Ausreißer, um uns jetzt tatsächlich aus der Gemütslage zu bringen.
Wäre das dann womöglich sinnvoll, schwierige Gespräche eher auf den Morgen, auf den Vormittag zu legen?
Das ist, wenn man gut geschlafen hat, ist das sicherlich eine gute Lösung. Dann kann man das tatsächlich machen. Also ich selber würde solche Gespräche gerne am Vormittag führen und nicht abends um 18 Uhr oder so nach einem langen 8- oder 10- oder 12-stündigen Arbeitstag. Weil dann tatsächlich dieses Aktivierungsniveau in der Regel tatsächlich eben niedriger ausfällt. Ne?
Jetzt wollen natürlich auch die SW1-Hörerinnen und Hörer von Ihnen Tipps bekommen. Zum Beispiel schreibt uns Renate, wie kann ich denn meine sehr aktiven und mitunter aggressiven Enkel 5 und 7 entstressen und runterholen, wenn auch die Mutter total genervt ist. Die Situationen machen mir schlaflose Nächte, weil ich völlig hilflos daneben stehe und nicht eingreifen beruhigen kann. Im Gegenteil, jede Einmischung wird als Kritik bewertet. Rückzug meinerseits wäre ja auch keine Hilfe. Vielleicht steht Renate mit dem Thema auch gar nicht alleine da.
Nein, das ist sicherlich ein verbreitetes Phänomen, aber da muss man ansetzen tatsächlich bei der Mutter, weil die 5- und 7-Jährigen, die haben noch nicht die Möglichkeit und die Fähigkeit, kognitiv so zu reflektieren. Ich glaube, da ist das Verhalten der Mutter dasjenige, das wiederum das Verhalten der Kinder beeinflusst. Und da mit der Mutter dann tatsächlich versuchen, mal Lösungswege zu finden, um einfach diesen Lernmechanismus, den die Kinder ja unterliegen, tatsächlich auch gezielt zu steuern. Ja, die sozusagen reagieren ja auf Lernen am Erfolg. Ja? Und wenn die tatsächlich bestimmte Sachen haben wollen und sich da durchsetzen mit Schreien beispielsweise, dann muss man da eben als Mutter in dem Fall eben auch ansetzen.
Ne? Und das ist wahrscheinlich für Renate die Schwierigkeit, dass die Einmischung dann bei der Tochter als Kritik verstanden wird. Also da auch das vorsichtige Vorgehen, ne?
Das macht eine gewisse Familiendynamik dann, ja, natürlich, ja. Ja klar.
Ja, aus Göppingen schreibt uns Sabine und sie sagt, ich höre das gerade und ziehe ganz viele Parallelen zur Feldenkreistechnik. Da geht es ja auch um Bewegung, Spüren, Erkennen und Umlernen. Und auch bei Feldenkrais gibt es den Bezug von körperlichen zu psychischen Problemen. Und sie würde es interessieren, was Sie dazu sagen.
Ja, sicherlich. Die Feldenkrais-Technik, die ist ja, mit der bin ich jetzt nicht sozusagen beheimatet oder bin ich nicht so beheimatet, aber es ist eine von vielen Methoden, die natürlich helfen kann, diese Stresssymptomatik einfach so zu reduzieren und zu mehr Gelassenheit zu kommen und die Lebensqualität einfach weiter zu erhöhen. Es gibt viele Methoden. Das Besondere dabei ist, dass jeder oder jede diese Methode für sich selber finden muss, die da passt. Ich vergleiche das immer mit so einer Werkzeugkiste, ja, mit einer kognitiven Werkzeugkiste, wo dann einfach diese Methoden reinkommen, die einem gut tun. Und das ist individuell völlig unterschiedlich. Das Problem, das wir haben, so ein bisschen mit diesen Einzelmethoden, autogenes Training, Feldenkrais oder andere Methoden, die helfen sicherlich. Es hilft auch ein gutes Gespräch mit Freunden, ein Abendspaziergang mit dem Hund und ein Glas Rotwein am Lagerfeuer beispielsweise. Aber wir haben sozusagen keine wissenschaftliche Evidenz für diese Einzelmethoden. Im Einzelfall helfen die und jeder sollte sich das einfach wirklich zusammenstellen, was für einen gut ist.
Die mehr Gelassenheit im Alltag. Und Tipps und Übungen haben Sie ganz viele parat in Ihrem Buch. Und da gibt es ein Fachwort, das hatte ich noch nie gehört, nämlich Rumination. Das ist das Fachwort fürs Grübeln. Da neigen ja manche Leute dazu. Welche Hilfestellung haben Sie da aus diesem Grübeln wieder rauszukommen?
Genau. Das Grübeln vergleiche ich immer so ein bisschen mit Schaukeln. Man bewegt sich die ganze Zeit und kaut sozusagen an den Problemen herum, aber man kommt keinen Schritt vorwärts. Eine gute Möglichkeit ist tatsächlich mal aus diesen Alltagsroutinen irgendwie auszubrechen, mal was wirklich anders zu machen, um da wirklich Alternativen für die Denkstrukturen zu finden. Beispielsweise sich mal im Supermarkt an die längste Schlange an der Kasse anstellen und dann sich selber beobachten, was passiert da eigentlich? Welche Gedanken gehen mir eigentlich durch den Kopf? Oder aber mal einfach bei dem Wetter bietet sich das an, mal einfach auf dem Balkon zu übernachten, einfach sich eine Liege dahin zu setzen und da mal einfach eine Nacht zu verbringen. Also alles das zu machen mal, was uns aus diesen alltäglichen Routinen mal rausbringt, insbesondere deshalb, um zu gucken, was passiert da mit meinen Denkstrukturen? Wie verändert sich das?
Ist ganz lustig. Also als ich das gelesen hatte, dachte ich, wie reagieren denn wohl Ihre Patienten, wenn Sie dann sagen, ja, übernachten Sie doch einfach mal draußen auf dem Balkon, wenn das dann ärztlich verordnet ist quasi.
Ärztlich verordnet. Natürlich, das muss man natürlich vorbereiten. Ja. Den Patienten muss man das natürlich erklären, warum das eben Sinn macht. Ja? Und dann natürlich die passende Form für den Ausbruch aus dem Altersroutinen zu finden, zusammen mit dem Patienten natürlich, klar.
Im Grunde, wenn man so Ihr Buch liest und das zusammenfasst, dann hat man den Eindruck, ja, es hat ganz viel damit zu tun, einfach mal raus aus den Komfortzonen zu gehen, damit uns dann vielleicht Überraschendes nicht mehr so überrascht. Kann man das so zusammenfassen?
So kann man das zusammenfassen, beziehungsweise dann raus aus den Routinen, um tatsächlich Alternativen für sich zu entdecken, alternative Denkformen und Denkmuster zu erkennen, die man dann in den belastenden Situationen das nächste Mal auch vielleicht einsetzen kann.
Jetzt leben wir in Zeiten der Veränderungen. Es gibt eine Transformation in der Arbeitswelt, in der Mobilität. Sie haben die Kriege schon angesprochen. Also können wir auch da vielleicht mit anderen Perspektiven drauf gucken? Könnte das helfen?
Selbstverständlich, klar. Man muss sich einfach dann auch, glaube ich, nochmal ganz klar machen, dass man für diese, sagen wir mal, großen gesellschaftlichen Umwälzungen irgendwo, dass man da kaum eine Möglichkeit hat, da zu intervenieren, also was dagegen zu machen. Und das ist, wenn man sich dieser Sache klar ist und bewusst ist, hilft das auch schon, das zu akzeptieren, dass man da nichts machen kann. Weil wir sprechen hier auch offiziell dann wissenschaftlich von so einer Art subjektiven Kontrollverlust. Und wenn wir subjektiv das Gefühl haben, wir können da nichts machen, überhaupt nicht agieren, dann ist das ein ganz entscheidender Stressfaktor.
Spricht aber gegen die These zu sagen, die Selbstwirksamkeit ist immer so wichtig. Also auf der einen Seite zu sagen, naja, ich nehme was an und bleibe gelassen, weil es so ist. Aber auf der anderen Seite sagt die Psychologie doch immer, ja komm in eine Selbstwirksamkeit, also mach was dagegen.
Ja, natürlich, aber für die gesellschaftlichen Umwälzungen, beispielsweise künstliche Intelligenz, können wir nicht viel machen sozusagen, ob das kommt sowieso. Ja. Ja, aber diese Selbstwirksamkeit können wir umsetzen im Alltag tatsächlich durch kleinere Schritte. Da, wo wir tatsächlich was aktiv verändern können. Dann macht sich die Selbstwirksamkeit natürlich auch auf das Stressniveau positiv bemerkbar.
Und da sind wir wieder bei Ihren Tipps, die Sie dann empfehlen im Buch. Also alleine summen, singen ist eine Empfehlung.
Beispielsweise. Oder eben auch unter der Dusche, wenn man alleine ist, tatsächlich diese Formeln, diese Mantren tatsächlich zu üben, laut vor sich her zu sagen, wenn man im Stau steht, das Radio ausschalten und wirklich laut zu singen oder diese Formeln für sich laut herzusagen. Auch das hilft, um diesen Trainingsprozess, dieses kognitive Training tatsächlich voranzutreiben.
Dann jetzt, wenn das Wetter schwül ist, Sie empfehlen kaltes Wasser, Gesicht und Nacken.
Ja, das ist eine Form, den Sympathikusnerv zu aktivieren beziehungsweise eben zu stimulieren. Und da wissen wir einfach eben, beziehungsweise den Parasympathikus, der Gegenspieler vom Sympathikus ist, den zu aktivieren, da wissen wir, dass es tatsächlich so ein bisschen die Aktivierung, die allgemeine körperliche Aktivierung zu reduzieren.
Mehr Gelassenheit im Alltag. Wir waren bei den Tipps, die ganz praktischen Tipps. Es geht alles erstmal im Kleinen los. Wir hatten schon das kalte Wasser. Nackendehnen haben Sie auch noch auf der Liste. Wie geht das?
Auch das ist eine Möglichkeit tatsächlich, dass ich gezielt meine Nackenmuskulatur eben versuche, durch bestimmte Anspannung und Entspannungsrhythmen tatsächlich weiter zu entspannen. Weil oft ist das natürlich bei vielen Menschen ist es so, dass sich diese Anspannung, die psychische Anspannung tatsächlich in der Nackenmuskulatur manifestiert.
Ne? Und meistens ist die Muskulatur ja gar nicht so ausgeprägt. Die müsste man dann auch noch wahrscheinlich besser trainieren.
Genau, da hilft dann Exercise, also Übung, Bewegung, egal was das ist. Und da haben wir einfach auch in den letzten 10, 20 Jahren viel gelernt, dass der arbeitende Muskel tatsächlich eben ganz viele Botenstoffe produziert, die ins Blut abgegeben werden, die auch unser Gehirn teilweise erreichen. Und dass das tatsächlich auch Stress minimierend oder reduzierend wirkt.
Ne? Dann kommen wir wahrscheinlich gleich zu Ihrem nächsten Stichwort, körperliche Aktivität.
Genau, das ist was tatsächlich für mich zumindest ein ganz wichtiges Werkzeug ist, das mit in diese Werkzeugkiste, Anti-Stress-Werkzeugkiste eben passt, sehr gut passt und da auch reingehört, tatsächlich die Bewegung. Ja, ob das nun Joggen ist oder Fahrradfahren, Schwimmen, die unterschiedlichsten sportlichen Aktivitäten, da wissen wir einfach, dass es auf der psychischen Ebene sehr viel Stress reduzieren kann, Belastung reduzieren kann, aber eben auch durch diese körperlichen Veränderungen, eben durch diese Botenstoffe, die da produziert werden vom arbeitenden Muskel, tatsächlich auch im Gehirn die Wirkung zeigen und auch da stressreduzierend wirken.
Interessant, wie das alles zusammenhängt dann, ne? Und dann noch ein Stichwort, tiefe, langsame Atmung.
Ja, auch da gibt es diese Atemtechnik, es gibt unterschiedliche Atemtechnik, auch diese unterschiedlichen Atemrhythmen beeinflussen unser sympathisches Nervensystem, insbesondere den sogenannten Parasympathikus, der sozusagen als Anti-Stress wirkt. Und da kann man tatsächlich sich unterschiedliche Übungen aneignen, die jeweils unterschiedlich eben ausfallen.
Ne? Ja, können wir vielleicht den Tipp von Christa noch mit reinnehmen. Christa Beuter schreibt, Anmerkung zum Entspannen und Runterkommen. Mir hilft schon, was mein Vater machte, nach dem Essen und Abwasch aufräumen. 10 Minuten auf den Rücken, Füße hoch und auf die Augen ein Taschentuch querlegen. Total entspannend.
Super. Eine ganz individuelle Methode, die nicht für jeden irgendwie passen wird, aber für die Dame da sicherlich hilfreich ist. Und das ist das, was wir immer wieder auch in dem Buch betonen. Jede sollte sich diese Werkzeugkiste, Anti-Stress-Werkzeugkiste mit den eigenen Methoden, mit den eigenen Techniken tatsächlich füllen.
Dann kommt noch eine Frage aus Heimhausen von Markus. Der ist selber Mentaltrainer und er sagt ja, wie ist das denn? Gibt es da eine Grenze, ab wann man sich tatsächlich psychologische Hilfe vom medizinischen Fachmann holen sollte und bis zu welchem Grad auch einfach in Anführungszeichen nur Mentaltraining ausreicht bzw. schon hilfreich ist. Lässt sich das sagen?
Das lässt sich im Einzelfall immer schwer abgrenzen. Sicherlich ist das, wenn man merkt, dass die eigene Lebensqualität wirklich darunter leidet, ganz doll leidet. Wenn man merkt, ich kriege das alleine nicht hin, wenn trotz vieler Übungen, trotz vieler Anläufe und es wird immer sozusagen schlimmer oder chronischer auch, dann ist der Schritt sicherlich wichtig, dann sich professionelle Hilfe zu holen. Von einem Psychotherapeuten, ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten.
Das Ärgerliche am Ärgern ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nützen. So hat es Kurt Tucholsky formuliert. Auch dieser Spruch ist in Ihrem Buch gelandet. Professor Manfred Schiedlowski, heute Vormittag bei uns in SWRs Leute. Wenn wir jetzt kurz vor der Mittagspause einfach mal so ein Fazit ziehen, um gelassen im Alltag zu bleiben. Was ist so der wichtigste Tipp, den Sie gerne weitergeben möchten?
Das ist tatsächlich genau dieser Prozess. Wenn ich mit bestimmten Reaktionen bei mir nicht zufrieden bin und gelassener sein möchte, im ersten Schritt mal zu gucken, was regt mich da eigentlich auf und wann bin ich da einfach aufgeregt. Im zweiten Schritt zu gucken, woran liegt das? Sind das meine sozusagen Einstellungen, meine Sachen, die ich gelernt habe in meinem Wertekoordinatensystem? Und dann im nächsten Schritt zu gucken, wie kann ich das ändern? Mir die Sachen zusammensuchen, die für mich eben wichtig sind und Wirkung zeigen an Interventionsmöglichkeiten und dann tatsächlich üben. Üben, üben, üben. Das ist einfach dieser Trainingsprozess, der ganz, ganz, ganz wichtig ist.
Haben Sie in der Forschung drauf geguckt, ob sich Männer und Frauen unterschiedlich aufregen?
Die Gründe sicherlich sind unterschiedliche. Es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt keine belastbaren empirischen Daten, die zeigen, dass das Männer sich öfter oder Frauen sich weniger oft irgendwie aufregen. Die Gründe, warum Männer und Frauen sich aufregen, sind sicherlich unterschiedlich.
Ja. Es gibt ja diese Sprüche so, das geht mir an die Nieren. Also auch an solchen Sprüchen zeigt sich dann ja oft in der Wissenschaft, da ist wirklich was dran.
Ja klar, das sind die sozusagen die Auswirkungen auf den Körper. Es geht nicht direkt auf die Nieren, aber auf den Nieren sitzen die sogenannten Nebennieren. Das sind kleine Hormondrüsen und da wird hauptsächlich das Adrenalin ausgeschüttet, dieses Stresshormon und das weitere Stresshormon, das Cortisol. Und daher resultiert sehr wahrscheinlich dieser Spruch, das geht mir an die Nieren. Ne?
Wie ist das bei Ihnen in der Forschung? Also Sie haben diese Themen schon ganz früh angeguckt, hatten das auf dem Schirm, aber ich glaube, es hat eine ganze Weile gedauert, bis sich das auch in der Forschung, auch im Bewusstsein durchgesetzt hat.
Absolut. Wir haben, als ich meine Karriere da begonnen habe, vor 35 Jahren in der Medizinischen Hochschule in Hannover, bin ich zu den etablierten Kollegen gegangen aus der Immunologie und habe vorgestellt, was ich da machen möchte und bin dann mehr oder weniger abgecancelt worden mit dem Spruch, Herr Schalowski, wenn Sie sowas machen wollen, dann müssen Sie Künstler werden, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Mittlerweile, und das ist einfach diese lange Zeit, die es braucht in der Wissenschaft, nach 30, 35 Jahren ist das mittlerweile ein etabliertes Forschungsfeld, das immer weiter wächst, weil wir immer mehr Details mitkriegen, wie eng tatsächlich unser Gehirn mit unseren Körperfunktionen verbunden ist und unser Gehirn im Prinzip alle physiologischen Veränderungen im Körper steuert.
Können Sie da vielleicht schon mal neugierig machen, wo die Forschung jetzt aktuell ist, wo es noch hingehen kann? Da sitzen Sie ja an der Quelle.
Das ist richtig. Wir sehen, dass bestimmte Entzündungsprozesse im Körper bei chronischen Entzündungen beispielsweise oben im Gehirn tatsächlich abgespeichert werden. Und die neuen Überlegungen gehen dahin, dass man nicht nur die Entzündungsprozesse im Körper behandelt mit Medikamenten, mit unterschiedlichen medizinischen Interventionen, sondern tatsächlich auch jetzt nur einen Schritt weiter geht und guckt, wie kann ich das oben im Gehirn, dass das abgespeichert ist, wie kann ich das tatsächlich verändern? Und das spielt sehr wahrscheinlich dieses Umlernen eine entscheidende Rolle.
Ja, also da können wir dann noch einiges erwarten. Herzlichen Dank erstmal heute für den Besuch in SWR1 Leute, Professor Manfred Schidlowski.
Danke, dass ich kommen durfte.
Und die ganze Sendung dann ab dem Nachmittag über swr1.de und die Mediathek ARD Sounds. Schönen Mittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.